gesegnet und angesprochen hast mit dem, was er jetzt weitergeben wird und dass es von dir kommt. Ich danke dir, dass dein Wort von dir kommt und wir wollen einfach als Gemeinde auch bekennen und dir sagen, dass wir uns jetzt unter dein Wort stellen, dass wir bewusst sind, dass du reden willst und dass das, was wir lesen, von dir kommt und das ist, was du inspiriert und uns gegeben hast. Und auch, dass du Martin gebrauchst, um zu uns zu sprechen und das auszulegen. Wir beten, dass jeder das hört auch, was für uns ganz persönlich dran ist, dass du unsere Herzen aufmachst und Martins Mund so, dass das einfach zusammenpasst, so wie du dir das vorgestellt hast. Vielen Dank, dass du ihn gebrauchen wirst und dass du jetzt zu uns sprichst. Amen.
Amen. Danke. Ja, wir sind bald am Ende mit dem 2. Korintherbrief. Jetzt sind wir 2. Korintherbrief 12, die letzten Verse. Letzte Predigt ging um die Verse 10 bis 13. Und ich fange jetzt an ab 14 bis Schluss. Ab 11 bis 13 war es. Ich möchte gern den Abschnitt komplett vorlesen. Nochmal ab 11 bis zum Schluss. Und vielleicht kurz zum Umreißen. Die Gemeinde in Korinth wurde von Paulus gegründet, ist Blödsinn, aber er ist Missionar gewesen, er hat Gottes Wort dorthin gebracht. Es ist eine Gemeinde entstanden und Paulus ringt um diese Gemeinde. Es kamen Irrlehrer, haben andere Lehre gebracht, haben Paulus schlecht geredet und Paulus hat sich selbst verteidigt in den letzten Kapiteln auch. Und ich meine, es ist eigentlich traurig, dass wenn Paulus dort die frohe Botschaft hinbringt, wenn Paulus der ist, der einen Grundstein legt, wenn Paulus ist, der Jesus dort vorstellt, wenn Paulus ist, der Hoffnung in diese Gegend bringt und dann kommen Leute und machen Paulus schlecht und die Korinther verteidigen Paulus nicht, sondern die haken genauso drauf mit ein. Stimmt eigentlich. Schade, eigentlich hätten die Korinther Paulus verteidigen müssen, sodass diese Irrlehrer gar keine Chance haben. Aber so schnell lässt sich der Mensch drehen und kriegt Flausen in den Kopf und wendet sich gegen den, der ihm einfach eigentlich die gute Botschaft gebracht hat. Und da steigt auch der Vers 11 ein. Ich lese von 11 bis Schluss 21. Ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemanden von denen, den ich zu euch sandte? Ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Ich danke dir, Herr, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du zu uns sprichst. Und ich danke dir für das Vorrecht, dein Wort da zu haben. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, durch den die Schrift inspiriert ist und der jetzt hier ist, der in uns wohnt und der uns das aufschließen will. Ich bitte dich, sprich zu uns. Danke, dass du ein redender Gott bist. Danke, dass du uns nicht unserem Schicksal überlassen hast, sondern dass du, Jesus, uns dienst, hier und heute, dass der Heilige Geist da ist und dass du Gefallen dran hast, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen und dass alles sich darum dreht, dass wir errettet werden. Amen. Vers 14. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen. Zum dritten Mal. Also es ist nicht gesichert, wie oft er jetzt bei den Korinthern war. Also er wollte ja zwischendrin auch schon mal kommen, hat aber dann, da gibt es ja diesen Tränenbrief, der nicht in der Bibel ist, aber von dem man weiß, dass es ihn gibt, dass Paulus sich einfach verkniffen hat, nochmal hinzugehen, weil der Frust einfach zu groß gewesen wäre. Also es könnte sein, dass er wirklich einmal dort war, das zweite Mal wollte und jetzt das dritte Mal will. Es heißt nicht unbedingt, dass er dreimal dort war. Er sagt, er ist zum dritten Mal bereit. Tut jetzt aber der Sache keinen Abbruch. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Paulus erwartet nichts Materielles von den Korinthern, sondern er will für sie da sein. Es geht ihm nicht darum, dass er unterstützt wird, sondern es geht ihm darum, dass die Korinther aufrecht im Glauben leben. Wir haben das Thema ja die letzten 2-3 Jahre immer wieder gehabt, Wachstum in Christus. Man fängt an als Baby, Kind, Jugendlicher, Erwachsener, Vater im Glauben. Und Paulus ist ein Vater im Glauben. So sieht er sich für die Korinther. Und die Korinther sind seine Kinder. Und die Korinther haben offensichtlich materielle Dinge im Sinn, während Paulus geistliche Dinge im Sinn hat. Und interessant ist, es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln. Da denken jetzt die Korinther, ah ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie Geld sammeln und so weiter und irgendwas für Paulus Gutes tun. Und Paulus redet, nein, die Eltern sollen Schätze für die Kinder sammeln. Aha, okay, Paulus soll jetzt Geld besorgen für die Korinther, die Armen. Nein, es geht um andere Schätze. Es gibt parallel im Kolosser, Kapitel 2, fange ich im Vers 2 an, in Vers 3. Es geht um die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Also in Gott und in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und um diese Geheimnisse geht es. Und das sind die Schätze, die der Vater Paulus den geistlichen Kindern, den Korinthern bringen will. Erkenntnis, Weisheit, die in Christus verborgen sind. Die Korinther denken materiell und Paulus sieht das Ganze geistlich und sagt, worauf es ihm da ankommt. Vers 15. Aber ich will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Also er merkt, je mehr er sich engagiert, je mehr er sich einmischt, desto größer wird der Widerstand. Desto weniger lieben sie ihn, desto mehr schimpfen sie über ihn. Und Paulus, das haben wir die vorigen Kapitel gelesen, hat er sehr viele Opfer gebracht. Geopfert hat sich Jesus. Aber Paulus in seinem Dienst bringt Opfer. Für die, zu denen er gesandt ist. Verfolgungen, Nöte. Und Paulus ist aber so von Christi Liebe erfüllt, dass er trotz aller Ablehnung der Korinther immer wieder Opfer für sie bringt. Ihn treibt genau diese Liebe um, die Jesus umgetrieben hat. Was war? Jesus kam in diese Welt, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht an. Das Ganze hat darin gegipfelt, dass sie Jesus kreuzigen ließen. Er hat nichts anderes gebracht, außer Wahrheit und das in Liebe. Und geantwortet wurde ihm mit Unverstand, Widerstand, Aggression, bis hin zu kreuzigt ihn. Und genau diese Motivation, die Jesus angetrieben hat, treibt Paulus an. Er kann gar nicht anders. Ich meine, es ist interessant, wenn ihr seht, Apostelgeschichte durch, wenn Paulus in irgendeine Stadt kam, dann ging er zuerst zu den Juden, hat ihnen das Evangelium gebracht, die haben ihn abgelehnt, dann hat er gesagt, gut, steigen wir in das, dann gehe ich zu den anderen. Da hat er gar nicht rumgemacht. Oder als er auf dem Areopag ist und da ist dieses Denkmal für den unbekannten Gott und dann kommen die Griechen, die Athener, die nichts anderes zu tun haben, wie immer Neues zu hören und so weiter. Und die hören Paulus zu und sagen, boah, das ist hochinteressant, was du da sagst. Wir wollen dich darüber nochmal hören. Was macht Paulus? Der lässt sie einfach stehen. Paulus geht es nicht darum, zu diskutieren, zu philosophieren, zu überzeugen, einfach im Dialog zu sein. Nein, das ist überhaupt nicht seine Motivation. Aber die, die das Wort annehmen, die, die Gottes Kinder sein wollen, um die ringt er und kämpft er. Die anderen, gut, sie haben sich entschieden, sie wollen nicht. Aber für die, die wollen, da gibt er alles. Und so ist mit Jesus auch. Jeder darf die Botschaft hören, aber Gott ist gerecht. Und wer die Botschaft nicht annimmt, der hat ewige Verdammnis. Es ist so, Gott hat keinen Gefallen daran. Aber es gibt nur eine Möglichkeit über Jesus Christus. Aber die, die in Christus sind, da kümmert sich das, was Simon vorhin auch gesagt hat. Jesus ist da und dient uns und hilft uns. Und er will, dass wir das Ziel erreichen. Und genauso ist es Paulus. Er lässt keine Ruhe, er nimmt alles auf sich, auf das er weiß, dass die Korinther das Ziel erreichen. Auch wenn sie ihn mit Füßen treten, wenn sie ihn nicht haben wollen, wenn sie Lügen über ihn verbreiten. Die Verse 16 bis 18. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Also, es stimmt wohl, Paulus hat nie von jemand irgendwas verlangt dort. Aber vielleicht war das ja bloß ein ganz schlauer Plan. Erstmal den Fuß in die Türe bekommen und wenn dann alle das Vertrauen haben, dann kann man mit den wahren Absichten kommen. Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, den ich zu euch sandte? Also okay, er war der Türöffner und dann schickt er die Abzocker. Nein, die haben auch nichts getan. Ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Die Unterstellungen waren wohl da und hartnäckig, dass Paulus tatsächlich die Korinther ausnehmen möchte, sie übervorteilen möchte, etwas von ihnen erwartet. Aber er sagt, da ist nichts dabei. Vielleicht war auch ein Gerücht, weil Paulus war dabei, eine große Sammlung für Jerusalem einzusammeln. Vielleicht hat man ihm unterstellt, ja, und wenn dann die Sammlung da ist, du hast uns jetzt jahrelang an der Nase herumgeführt, hast uns großgeistlich Dinge erzählt, und wenn ihr das Geld habt, dann zieht ihr los und dann fliegt ihr nach Mallorca und macht eine große Sause oder so. Oder du gründest irgendwo eine Megakirche und du bist dann der neue Held. Diese Unterstellungen waren offenbar da. Vers 19. Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Er nimmt wieder den Fokus von sich weg und sagt, ich muss mich ja gar nicht verteidigen. Es geht um euch, es geht um eure Erbauung. Paulus verteidigt wohl sich in den vorigen Kapiteln, aber warum? Weil es um die Seriosität der Botschaft geht. Und es ist einfach ein gängiges Mittel, wenn einem die Botschaft nicht passt, die jemand bringt, dann mache ich denjenigen schlecht, der die Botschaft bringt, und dann dreht sich gar nichts mehr an die Botschaft, weil dann sowieso alles Müll ist, was derjenige bringt. Und deshalb hat Paulus sich verteidigt, nicht weil er sich verteidigt, sondern weil er die Botschaft verteidigt. Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Wie spricht er sie an? Nicht ihr Sturköpfe, ihr Irren, ihr Törichten, ihr Dummen, ihr Geliebte. Was ihn umtreibt, ist die Liebe. Er kann nicht anders, als die Korinther zu lieben, weil die Liebe Christi in ihm ist. Das treibt ihn an. Also Paulus verteidigt nicht sich, sondern er verteidigt eigentlich die gesunde Lehre, die er gebracht hat. Darum geht es ihm. Vers 20, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr nicht wünscht. Ihr könntet mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Also Paulus wünscht sich eigentlich, dass alles in Ordnung ist. Und die Korinther wünschen sich, wenn Paulus kommt, ist alles in Ordnung. Und das ist ja das Bestreben in jeder Gemeinde. Harmonie. Wir wollen eine schöne Gemeinde sein. Wir wollen eine harmonische Gemeinde sein. Aber solange der nicht aufhört, mit diesen Sachen hier rumzureden, kommt kein Frieden rein. Und Paulus könnte auch sagen, komm, ich drücke einfach mal zwei Augen zu. Gut, der mit seiner Stiefmutter, ach, was soll das, die haben sich doch lieb. Und wenn der das macht, was nicht in Ordnung ist, ach komm, da, es ist in Ordnung. Um des lieben Friedens willen lege ich da jetzt mal nicht den Finger in die Wunde. Aber das ist nicht Paulus' Art. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Was ist im Galaterbrief? Da geht Paulus sogar an Petrus an, weil es um die Lehre geht. Und sagt, mein lieber Petrus, was du da tust, ist aber nicht in Ordnung. Er hat kein Ansehen der Person. Es geht ihm darum, dass Gott verherrlicht wird und dass die Wahrheit gesprochen wird und dass dort, wo Dinge falsch sind, dass sie angesprochen werden. Und er befürchtet, sagt er hier, Leute, wenn ich komme zu euch, ich würde ja gern kommen und Friede, Freude, Eierkuchen, wird mir echt Spaß machen, aber ich befürchte, dass ich Situationen vorfinde, wo es nicht so sein kann. Und ich weiß, ihr wünscht euch, dass ich komme und alles ist gut. Schließlich reite ich jetzt lang genug auf dem ganzen Thema rum und habe euch extra nicht besucht, wo es viel zu viel war und euch bloß einen Brief geschrieben. Und jetzt komme ich. Ihr erwartet, dass jetzt alles schön ist, aber ich befürchte, ich kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Es geht ihm wirklich darum, dass die Korinther errettet sind, dass sie das Ziel erreichen. Es geht ihm nicht um eine schöne Gemeinde, sondern um errettete, um erlöste Menschen. Es geht weiter, in Vers 20, es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Paulus kennt die Korinther, Paulus kennt die Menschen. Und er weiß, dass diese Dinge eigentlich überall zumindest versuchen, Fuß zu fassen, teilweise aber auch Raum bekommen, dass sie da sind. Und anstatt Jesus ähnlicher zu werden, anstatt durch diese Ähnlichkeit zu Jesus, diese Erfülltheit mit der Liebe Christi, die den Nächsten höher achtet als sich selbst, herrschen immer noch fleischliche Dinge. Eifersucht, Selbstsucht, Verleumdung. Was ist Verleumdung? Also jetzt unter vier Augen. Den. Also, ja okay, ist ja schon ganz okay, aber alles ist nicht gut. Also irgendwo passt es nicht. Gerüchte verbreiten. Hast du gehört, aber eigentlich nur fürs Gebet unter uns jetzt. Gut, deiner Frau darfst du es auch sagen und ihr kannst vielleicht ihrer Freundin sagen, aber eigentlich nicht. Aber hast du schon gehört, das? Aufgeblasenheit, also wenn ich das machen würde, ich würde es echt besser machen. Also so geht es ja gar nicht. Unruhe, also kannst du friedlich sein bei dem, was du da hörst und was du da siehst? Eifersucht, also eigentlich würde ich gern. Aber warum tut der oder die? Fleischliche Sachen, anstatt wirklich, dass wir in der Liebe Christi sind und den Nächsten höher achten wie uns selbst. Und 1. Korinther 13, Korintherbrief an die Korinther. Die Liebe erduldet alles, die Liebe trägt alles, die Liebe glaubt alles. Sind denn die Korinther durchdrungen von dieser Liebe, wo man wirklich nur das Gute im Nächsten sieht, wo man sagt, mein geliebter Bruder oder sagen wir am Frühstückstisch, also wenn der Depp wieder das sagt. Paulus befürchtet, dass eben nicht diese Liebe da ist, sondern dass diese fleischlichen Sachen durchaus noch in Korinth sichtbar sein werden. Vers 21, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme, und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Dass Gott ihn nochmal demütigt, weil er eben den Mund nicht halten darf, nicht halten kann, wenn er Missstände sieht. Und es macht ihm keinen Spaß. Und dann wird der Paulus vielleicht, meint er, ist immer noch Mensch, er ist nicht Christus. Und dann hat er vielleicht auch seine charakterlichen Defizite und reagiert über. Und muss sich nachher auch wieder entschuldigen vor Gott und vor den anderen, muss sich wiederum demütigen, weil er überreagiert hat. Und er muss trauern über viele, weil es ihn wirklich bedauert. Habe ich euch nicht Christus vor Augen gemalt? Und jetzt wendet ihr euch wieder ab. Das macht ihn traurig, weil es für ihn wichtig ist, dass die Leute wirklich errettet sind, dass sie das Ziel erreichen. Er sagt von sich selber, ich habe es nicht erreicht, aber ich setze alles dran, ich strebe dem nach, dass ich es erreiche. Und das will er für die Korinther auch. Und es macht ihn traurig, wenn er sieht, dass sie diesen Kampf aufgeben, dass sie sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben und einfach, ja, liebe Gemeinde, harmonische Gemeinde und komm, wir schneiden die Spitzen oben und unten weg, dann haben wir ein gutes Mittelmaß und das passt alles und besser wie die anderen Gemeinden sind wir alle mal. Das macht ihn traurig. Und er sagt, dass viele, die zuvor schon gesündigt haben, also sie haben gesündigt und es ist so, wir sündigen. Wegen unserer Sünde musste Jesus sterben, auf dass wir errettet werden können. Aber auch wenn wir errettet sind, wenn wir bekehrt sind, werden wir weiter sündigen. Es ist so, wenn hier einer ist, der nicht tut, der hebe als erster die Hand. Aber er sagt, er muss trauern über viele, die gesündigt und nicht Buße getan haben. Buße tun, was ist denn Buße? Buße ist erkennen, das war falsch und dann, dass ich Schuld darüber empfinde, dass ich weiß, das ist nicht richtig. Und dann mich entschuldige vor Gott und wenn es notwendig ist, vor Menschen, Buße tun. Und er sagt, die Leute haben gesündigt, haben nicht Buße getan wegen ihrer Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Und das wird ihn traurig machen, wenn er sowas sehen wird. Paulus hat überhaupt kein Bedürfnis, Dinge unter den Teppich zu kehren. Nicht, weil es darum geht, Leute anzuprangern und so weiter. Es geht um die Reinheit. Er möchte, dass die Korinther Gott als eine wunderbare, reine Braut entgegengeführt werden. Ohne Makel und Flecken. Und wenn er sieht, dass Leute das nicht ernst nehmen, dann tut ihm das weh, dann trauert er darüber. Und man sieht bei dieser Auseinandersetzung zwischen Paulus und den Korinthern und den Briefen, die das widerspiegeln, es geht um den Kampf der alten Natur in dem Menschen gegen den Willen Gottes. Der Wille Gottes ist, dass Menschen errettet werden. Und es geschieht durch Buße und Umkehr. Und es ist aber nicht, das Reich Gottes besteht nicht in Buße und Umkehr, sondern wenn wir vor Gott ein reines Gewissen haben, dann kommt Freude und wir werden verwandelt in ein neues Wesen. Wir sind durchdrungen von der Liebe Gottes. Wir müssen nicht, anstatt die Probleme unter den Teppich zu kehren, selber dann unterm Teppich unterwegs sein. vor lauter Buße und weil wir den Kopf nicht mehr hochkriegen. Nein, aber Gott will, dass es bereinigt ist zwischen uns. Und dann kommt seine Freude. Und das ist dieser Kampf zwischen dem alten Menschen und Gott, der in uns herrscht und den Paulus bei den Korinthern sieht. Und er will, dass wir in dieser Versöhnung mit Gott leben. Was halt so ist, je ähnlicher wir Jesus werden, je mehr der neue Mensch Gestalt in uns gewinnt, desto mehr muss der alte Mensch sterben und das gefällt ihm nicht. Keiner will sterben, der alte Adam ganz bestimmt auch nicht. Und das ist ein Kampf, der in uns herrscht. Und ich muss mich täglich neu entscheiden, wem will ich dienen? Dem alten Menschen oder Gott? Das ist eine Entscheidung. Ich werde nicht erlöst dadurch. Erlöst werde ich aus Gnade. Aber ich kann die Erlösung mit Füßen treten und eventuell verlieren. Und diese Botschaft vermittelt Paulus den Korinthern. Und weil den Korinthern diese Botschaft nicht gefällt, weil sie Missstände offenbart, machen sie den Lehrer schlecht. Weil gegen Gott und sein Wort zu kämpfen ist schlecht. Kein Frommer wird es auch, also mache ich den Lehrer schlecht. Und damit wird auch die Dringlichkeit seiner Botschaft irrelevant und unwichtig. Und Lehrer wie Paulus wissen das und ziehen sich deshalb nicht beleidigt zurück. Weil ihre Motivation ist wirklich die Liebe, diese Liebe, die Jesus auch ans Kreuz gebracht hat. Es geht ihnen nicht darum, dass in der Gemeinde applaudiert wird, wenn sie nach vorne gehen. Dass überall gut über sie gesprochen wird. Es geht ihnen darum, dass die Menschen mit Gott versöhnt leben. Aufrichtig. Paulus will auch nichts von ihnen. Er will nur, dass sie sich völlig Gott ergeben. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass die Kinder oft sehr rebellisch sind. Aber du wirst ein normal liebender Mensch, wird seine Kinder nicht fortjagen und sagen, dann mach doch, was du willst und geh, sondern Eltern werden, auch wenn die Kinder sie beschimpfen, auch wenn die Kinder sagen, ihr habt doch keine Ahnung, wie das Leben im 21. Jahrhundert ist, ihr, was weiß ich, vor 2000 teilweise geboren seid, ihr wisst doch gar nicht, wie die Welt sich dreht und ihr könnt mir gar nichts erzählen, dann wirst du die Kinder trotzdem lieben. Weil du ein Ziel für sie hast. Und weil einfach die Liebe da ist, die kann man dir nicht wegmachen, die ist da. Und das ist diese Liebe, die Gott für uns Menschen hat. Und das ist diese Liebe, die Paulus antreibt. Komplett. Darum sind es seine Kinder und er wird nicht müde, auch wenn sie ihn mit Füßen treten, an sie hinzureden, Missstände zu offenbaren, sie zu ermutigen. Und jetzt ist die Frage, wenn Paulus uns hier besuchen würde, wie würde Paulus hier auftreten? Wenn Paulus mit dir mal ins Gespräch kommen würde, wäre da alles easy? Oder würde er tatsächlich Finger auch in Wunden legen, die offenbar sind? Wie ist es mit uns? Gehen wir um des lieben Friedens willen Kompromisse ein? Und Missstände, die wir nicht sehen wollen, die wir sehen, aber die blenden wir einfach aus, damit halt Friede herrscht. Ist es richtig? Wie gehen wir in unserem Leben mit unangenehmen geistlichen Themen um? Und wenn wir konfrontiert werden, was ist das, was Paulus dem Petrus angetan hat? Vor versammelter Mannschaft stellt er ihn bloß. Nicht, weil er ein Problem mit Petrus hat, weil er ein Problem mit diesem Tun hatte. Und wie reagiert Petrus drauf? Der Paulus ist für ihn gestorben? Nö. Im Petrusbrief lesen wir, dass Paulus wirklich vorbildlich ist, auch wenn man vieles nicht versteht, was er so schreibt. Aber Paulus ist ein Freund von ihm. Das rechnet er ihm hoch an. Wie gehen wir um, wenn wir Missstände sehen bei jemand anderes, bei uns selbst? Geht es um die Sache oder geht es um den Frieden? Prüfen wir anhand der Bibel und im Gebet, wenn wir Botschaften hören? oder ärgern wir uns über den Überbringer der Botschaft? Der braucht mir nichts mehr sagen. Ja, wenn der den Mund wieder aufmacht, dann bin ich hoffentlich nicht da. Sind wir uns unserer Sünden bewusst? Und haben wir Buße darüber getan und leben wir in der Buße über diese Sachen? Und nach Buße tun muss Umkehr kommen. Dinge nicht mehr tun. Voraussetzungen, die diese Dinge in unser Leben bringen, abzuschneiden. Jesus sagt, lieber reiße ich mein Auge aus, bevor es mich zur Sünde verführt. Sind wir bereit, diese Dinge in unserem Leben umzusetzen? Ist unser Leben immer mehr von dieser Liebe Jesu geprägt? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, ja. Aber prägt sie uns immer mehr? Merken wir über die Jahre, dass wir immer liebevoller gegenüber anderen denken? Dass die Motivation, wenn ich an jemand anders denke, die Liebe ist? Nicht? Aber die Wahrheit muss doch gesagt werden. Ja, die Wahrheit muss gesagt werden. Aber Wahrheit nicht in Liebe zerstört. Ist wirklich die Liebe das, was mich immer mehr umtreibt? Prägt mich das? Und wenn diese Liebe immer mehr Raum in mir gewinnt, dann habe ich auch eine geistliche Entwicklung. Und es geht weiter, wir entwickeln uns weiter, wir werden Jesus immer ähnlicher. Oder hat diese geistliche Entwicklung Stopp gemacht in meinem Leben? Ich habe den Deal mit Jesus gemacht, ich bin errettet und dann ist gut. Braucht niemand mehr was sagen und es passt so. Also ich will erst zufrieden sein, wenn ich merke, dass mich diese Liebe, die auch den Paulus umgetrieben hat, mich umtreibt. Wenn Leute mir Steine hinterherwerfen und ich kann liebevoll sagen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen ja gar nicht, was sie da tun. Und wenn ich weiß, dass meine Motivation wirklich die Liebe ist und nicht, ich möchte endlich von allen anerkannt werden und ich möchte, dass hier Ruhe ist und so weiter. Was ist deine Motivation in deinem Leben oder ist dir überhaupt wurscht? Ich lebe mein Leben mit meinem Jesus und solange ich mich mit den anderen treffen kann und die Harmonie passt einigermaßen, lass mir das, rüttel bitte nicht dran. Und wenn es nicht passt, suche ich mir eine andere Gemeinde. Da wird es vielleicht harmonischer sein. Haben wir diese Liebe zur Wahrheit? Haben wir die Liebe zu den Menschen? Und treibt uns das um? Und das Schöne ist, wir können es aus uns nicht. Und die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir müssen uns bloß aufmachen. Und wenn wir das wollen, und wenn wir Buße tun über das, was nicht stimmt und Konsequenzen daraus ziehen, wenn wir wollen, dann werden wir wachsen. Und dann wird es ein Platz sein, dann werden wir eine Gemeinschaft sein, wo Jesu Liebe herrscht und wo Leute von außen sehen, seht, wie lieb sie sich haben. Dann wird eine Veränderung da sein. Amen.